Okay, also herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Mein Name ist Michael Brade und ich werde Sie jetzt in den nächsten 45 Minuten ungefähr durch die Neuerungen in KDE führen. Also, was ist KDE? Zunächst mal war KDE ein Window Manager, der die Fenster auf dem Desktop anordnet und den Benutzer möglichst einwandfreie Arbeitsverhältnisse bietet. Inzwischen ist es ein kompletter, freier Desktop für Unix-Umgebungen, den sich jeder aus dem Internet runterladen kann. Es besteht aus einer Menge nützlicher, konsistenter und integrierter Anwendungen. Konsistent bedeutet, dass jede Applikation sich von den Menüs und vom User-Interface gleich verhält. Integriert heißt, dass sie alle miteinander interagieren können. Es ist eine komplette Entwicklungsumgebung für Anwendungen. Wir haben Programme wie KDevelop, wir haben ein ganzes Paket, KDE Software Development Kit nennt sich das, mit dem weitere nützliche Tools, auf die ich später eingehen werde, zur Verfügung stehen. Und natürlich eine komplette Office Suite, bestehend aus einem Presenter, den ich gerade verwende, aus einem Word-Prozessor, aus einem Chart-Diagramm-Programm und noch vier weiteren Anwendungen. Was ist nun KDE 3? Ursprünglich war es eine Portierung von KDE 2 auf Qt Version 3.0. KDE 3 deshalb, weil es binary-inkompatibel zu KDE 2 ist und Qt 2 ist binary-inkompatibel zu KDE 3. Die Portierung war im November ungefähr abgeschlossen. Inzwischen ist es daher eine komplett neue Version mit Features, jede Menge Bugfixes und jeder Menge Erweiterungen. Zu den neuen Features in KDE 3.0. Am Anfang aus der Sicht des Anwenders. Eigentlich das Wichtigste. Ich beginne mit den KDE Libraries. Features, die hier hinzugefügt werden, die sind in allen Programmen sichtbar, die können in allen Programmen verwendet werden und daher die wichtigsten. Beginnend mit KHTML, wahrscheinlich das, womit die meisten am meisten arbeiten. Es wurde wesentlich verbessert, es hat jede Menge Bugfixes bekommen und die Highlights sind, die Geschwindigkeit wurde inzwischen verdoppelt. Kein Flickering mehr beim Seitenwechsel. Und die ECMA-Bindings, sprich JavaScript, wurden komplett überarbeitet und sind fast vollständig implementiert. Wenn es funktioniert, werde ich da jetzt einfach mal ein bisschen was zu zeigen. Also zum Beispiel auf der Seite vom W3C gibt es so eine schöne Referenz, wo hier eine transparente Seite ist, wo der Conqueror den Hintergrund in Echtzeit ohne Verzögerung anzeigt. Weiß nicht, ob man, ja, kann man sehr schön sehen. Ist eigentlich der einzige Browser momentan, selbst der Mozilla und der Opera, die ruckeln. Was das Caching angeht, wenn ich irgendwo auf eine andere Seite gehe, auf Back klicke, bis auf die Festplatte, das vom Cache zu laden hat, falls der Speicher nicht ausreicht, ist es sofort zu sehen. Man muss dazu sagen, dass KHTML noch nicht den Baum abspeichert, sondern nur den HTML-Code. Das heißt, er rendert die Seite jedes Mal neu. Dann, Änderungen des Style-Sheets sind zur Laufzeit möglich. Das führe ich am besten auch gleich vor. Da gibt es so eine schöne Seite dazu, die ein paar mehr Stylesheets zur Verfügung stellt. Die kann man auswählen bei Use Stylesheet. Shell ist der Default. Das ist auch so eine Seite, wo man überall den Hintergrund durchsieht und Highlighting hier drauf hat. Wenn einem der Stylesheet nicht gefällt, Lightning, irgendwas, alles, was die Seiten zur Verfügung stellen, wird da angezeigt. In diesem Use Style Sheet bei View. Okay. Dann haben wir in den KDE Libraries inzwischen Multi-Key-Shortcuts. Das bedeutet, ich kann einer Aktion mehrere Keys, also Tastenkombinationen zuordnen. Werde ich nachher auch gleich vorführen. Es gibt eine Speedbar für die Dateiauswahlbox. Das heißt, auf der linken Seite sehen Sie dann viele Ordner, wo Sie, die Sie selber konfigurieren können, wo Sie einfach draufklicken und sofort in den jeweiligen Ordner transportiert werden. Wir haben inzwischen ein Caching für alle Arten von Dateilistings. In der In-Out-Library gibt es den KDE-Lister, der die Dateien zur Verfügung stellt, und der wird für jeden Prozess die bis jetzt gesehenen Directories aufbewahren. Führe ich auch gleich vor. WebDAV ist ein Webprotokoll, das wurde auch hinzugefügt. Das heißt, Sie können im Conqueror, falls Sie eine WebDAV-Seite haben, Web oder DAV eingeben, ich habe es vergessen, Doppelpunkt slash slash und dann die Adresse und auf Ihre Seite zugreifen. Es gibt wesentliche Verbesserungen der Komplettierung. Ist eigentlich mein Lieblingsfeature in KDE 3.0. Normalerweise, wenn Sie Autocompletion eingestellt haben im Conqueror oder im Internet Explorer oder im Mozilla und fangen an, eine URL zu tippen, dann wird die URL selektiert, die weiterhin komplettiert werden soll. Wenn Sie dann einen Tippfehler gemacht haben, trotzdem eine Completion bekommen haben und Backspace drücken, dann wird nur die Selektion entfernt. Wenn Sie dabei nur auf die Tastatur schauen, weil Sie von mir aus das 10-Finger-System noch nicht beherrschen, und nach dem Backspace vermuten, der letzte Tippfehler wurde beseitigt, wird es nicht der Fall sein. Ups, das war ein Fehler. Also jetzt haben wir schon ein paar Seiten eingegeben und die Schrift ist ein bisschen klein, aber es sollte funktionieren. Wenn ich nach www.kde.org will, sehe ich jetzt zuerst den w3.org.
Kann man das überhaupt sehen?
Oh, da kann man gar nichts sehen. Die Autocompletion, die da hinten dran hängt, die wird in grau hinterlegt, aber ich kann die Fonts einfach vergrößern, das ist kein Problem. Besser? Ach, ansonsten zeige ich es Ihnen hinterher am Stand. Dann lassen wir das Feature momentan. Okay. Die Multi-Key-Shortcuts, da bin ich irgendwie auf zurückgekommen. Genau, und das ist natürlich einzigartig in KDE. Heidanei. Jetzt. Ein weiteres Highlight, besonders für den Enterprise-Markt, ist natürlich KDE Print. Neu hinzugekommen, ich kann hier nicht alle Features vorstellen, das würde alleine eine ganze Präsentation füllen, sind Job-Quotas. Das bedeutet, Sie können festlegen, wie viel darf jemand drucken, Seitenzahl oder Größe des Jobs, innerhalb von Tagen, Wochen, Monaten oder Jahren. Und es wird rückwirkend immer geprüft, ob so viel schon gedruckt wurde. Das heißt, wenn Sie jetzt in 3 Tagen schon 100 Seiten gedruckt haben, Sie haben 4 Tage zur Verfügung, dann können Sie nach dem 4. Tag, wenn der erste Tag sozusagen 4 Tage zurückliegt und die ersten 10 Seiten gedruckt wurden, die nächsten 10 Seiten drucken. Dann haben wir Abrechnungsinformationen pro Job. Oh Mann. Jetzt. Abrechnungsinformationen pro Job. Das heißt, was kostet der Job? Was sind die Kosten für die Drucker und so weiter? Können Sie alles festhalten? Was ganz wichtig ist, Sie können Optionen für bereits abgeschickte Jobs editieren. Das heißt, Sie schicken den Job los, Sie überlegen sich, die Farbe stimmt nicht, mein Drucker druckt anders, oder Sie entscheiden sich im letzten Moment noch, klicken den Job an und ändern die Optionen. Ich werde es gleich noch vorführen. Internet Printing Protocol Reports über Drucker und Jobs können sich anzeigen lassen. Und nicht zuletzt, eigentlich das Wichtigste, durchgehend diese What's This-Hilfe. Also ich möchte die Seite jetzt drucken. Ah, der Druckdialog ist zu klein. Dann haben wir in den Advanced Options diese Billing Information, also diese, wie heißt es auf Deutsch? Ich habe es vergessen. Oh je, das System ist so groß, das Drucksystem, und ich drucke so selten, dass ich nicht genau weiß, wo ich den Quota finde. Der Kurt hat es mir gestern gezeigt. Ah, ein Glück, dass du kommst. Advanced Options und dann? Ah, genau, stimmt. Kontrollzentrum. Ich nehme jetzt irgendeinen Drucker mal. Wo sind die Advanced? Bei? Ah. Okay. Hier sieht man die Periode, die Größe und das Seitenlimit, was Sie einstellen können. Okay, also dieser Druckdialog überwältigt mich jedes Mal wieder. Deswegen lasse ich es jetzt mal dabei. Da kann Ihnen der Kurt wahrscheinlich noch viel, viel mehr dazu erzählen. Okay, zum Window Manager. Der hat ein sehr, sehr wichtiges Feature bekommen, unaufdringliche Fokusstrategie. Normalerweise, wenn Sie Focus Follows Maus haben und es poppt ein neues Fenster auf, dann kommt es möglicherweise genau unter der aktuellen Cursor-Position, bekommt den Fokus, und wenn Sie gerade eine E-Mail schreiben oder in der Konsole hacken, dann werden die folgenden Tastendrücke sofort im neuen Fenster erscheinen. Nun ist es so, wenn Sie im alten Fenster noch arbeiten, dann wird das neue Fenster über allen anderen kommen, aber unter dem aktuellen. Das kann ich ganz leicht vorführen. Ich habe zum Beispiel Carmail offen. Ich schreibe eine neue Mail. Ich tippe hier und starte währenddessen den Conqueror. Dann erscheint das neue Fenster unter dem aktuellen. Wenn ich nicht tippe in dem Fenster, dann erscheint es ganz normal über dem Fenster. Das spürt man, wenn man länger damit arbeitet, sehr nützlich. Dann haben wir inzwischen eine vollständige Xinerama-Implementation. Das bedeutet, Sie können mehrere Monitore an den Rechner anschließen, mehrere Bildschirme verwenden, genau genommen beliebig viele Bildschirme, also von mir aus auch drei. Dadurch ist eine Fläche natürlich tot, aber da die Maus sich in dieser Fläche nie befinden wird, wird auch dort kein Fenster erscheinen. Fenster und Dialoge werden niemals über zwei Bildschirme gelegt, sodass eine Hälfte in der linken und die andere Hälfte in der rechten Seite steht, oder noch schlimmer, auf einem Kreuzungspunkt von vier Bildschirmen, sondern poppen immer dort auf, wo die Maus ist, und zwar komplett. Ebenso mit den Menüs. Ja, und jede Menge weiterer Bugfixes im Carwindow Manager jetzt, die eher von der Nutzfähigkeit oder Benutzerfähigkeit des Window Managers abhängen und die man spürt, wenn man einfach eine Weile damit arbeitet. Der Desktop, das ist also dieser Hintergrund, der das Bildchen anzeigt, worauf die Icons abgelegt werden können. Das Basis-Widget, das wurde redesigned hin auf Modularisierung. Die Klassen können also wiederverwendet werden und leicht erweitert werden. Ist auch gleich passiert für KDE 3. Es gibt jetzt die Unterstützung mehrerer Desktop-Ordner. Diese Variable KDE DIRS, die gibt an, wo die Home-Directories und die Installations-Directories von KDE sind. Und dort können Sie jeweils verschiedene Einstellungen für den Desktop besitzen oder sich ergänzende Einstellungen, und die werden alle zusammengefügt. zu der zentralen Applikation von KDE, dem Conqueror. Er hat inzwischen eine Smart Window Open JavaScript Option. Das bedeutet, wenn Sie auf eine Seite gehen, wo diese On-Load Dialoge geöffnet werden, die dann zu Tausenden aufpoppen, das wird mit dieser Option vermieden. Sie werden mit dieser Option nur Dialoge bekommen, wenn Sie explizit auf eine URL klicken, die danach einen JavaScript-Dialog öffnet. Volle Metadatenunterstützung gibt es inzwischen. Das heißt, wenn Sie MP3s auf Ihrem Filesystem haben, dann sind dort die Metadaten, wie lang ist das MP3, von wem wurde es geschrieben, was ist der Inhalt und so weiter. Das wird in Tooltips in den Icon-Ansichten gezeigt. Ich habe jetzt leider keine MP3s, aber es funktioniert für alle Art. Und ab KDE 3.1, wegen Feature Freeze ging das nicht mehr, wird es durch zusätzliche Header in den List-Views gezeigt. Im Icon-View zum Beispiel, wenn ich draufklicke, dann sehe ich Typ, GIF-Image, 17 Kilobyte Größe und so weiter. Das, was mir halt im Icon-View normalerweise fehlt. Im List-View steht es ja überall in den Headern drin. Allerdings sind es Standard-Header, daher werden die Metadaten von MP3-Filen nicht angezeigt. Verbesserte List- und Icon-Ansichten. Das sind eigentlich diese Ansichten, die Sie im Conqueror verwenden, um die Dateien zu browsen. Die haben zahlreiche Bugfixes bekommen. Wenn man mit denen arbeitet, wird man merken, dass es relativ gut funktioniert. Und zum Beispiel, wenn ich mich in der Universität in einem Home-Verzeichnis befinde, nach oben klicke, um nach Home zu kommen, nicht nach Home Michael zum Beispiel, und dort 500 andere Leute sind, dann war es früher so, dass das ListView ganz nach oben gesprungen ist. Ich musste also mein Home-Verzeichnis suchen, wenn ich wieder nach unten möchte. Inzwischen ist es so, wenn ich nach oben klicke, wird der Ordner das aktuelle Item, aus dem ich komme. Die Konsole. Eigentlich für viele auch ein Hauptwerkzeug. Die Geschichte, ich wusste nicht, wie ich History besser übersetzen soll, der Konsole kann durchsucht, gespeichert und gelöscht werden. Man kann sie begrenzen auf eine bestimmte Anzahl Zeilen. Selektionen können inzwischen per Drag und Drop kopiert werden. Zeige ich auch ganz schnell. Ich habe hier eine Selektion. Ich klicke, halte die Maustaste und kann sie irgendwo hinfahren. Von mir aus auch unten in die Kommandozeile. Natürlich findet ihr die ganzen Kommandos nicht. KMail. KMail hat so viele neue Features, dass ich hier nur ein paar aufzählen werde. So sieht KMail aus. Man kann nicht sehr viel erkennen. Ich habe Mail-Dir-Unterstützung. Das bedeutet, die Mails, die werden in einem Directory pro File eine Mail abgespeichert. Wenn Sie also 5000 Mails inzwischen besitzen und die nicht mehr in einer M-Box speichern wollen, dann ist es mit einer Konvertierung ganz einfach möglich. Der Vorteil ist, wenn Sie eine Mail löschen, müssen Sie nicht 2, 3, 4, 5 Minuten warten, bis der Ordner kompaktiert worden ist. SMTP-Authentifizierung. Sie können sich bei einem SMTP-Server anmelden. Normalerweise ist es nicht nötig, aber es gibt solche Server. Ganz wichtig für manche SMTP über SSL und TLS. Aber noch viel wichtiger, die Ordnung stimmt nicht ganz, erst noch das Pipelining für POP3. Das bedeutet, dass Sie auf schnellen Internetverbindungen mehrere Mails gleichzeitig mit ein paar IP-Paketen runterladen können. Filter für POP3, die werde ich gleich noch zeigen. Und diese automatische Konfiguration der Sicherheitsfeatures für SMTP, POP und IMAP. Da das wahrscheinlich nicht so vielsagend ist, führe ich das gleich mal vor. Also zunächst die POP-Filter. Die finden Sie in den Einstellungen. Und hier können Sie einstellen, was die Header enthalten sollen. Das bedeutet aber, dass die Mail komplett runtergeladen werden muss. Hier können Sie verschiedene Arten des Filterings einstellen und hier, was mit der Mail passieren soll. Dann ist bei Netzwerk inzwischen ein Sending und ein Receiving Tab. Sie können Neues hinzufügen, SMTP oder Sendmail. Bei SMTP haben Sie, wie gesagt, diese Authentifizierung und die Sicherheit. NON, SSL oder TLS. Und hier unten die entsprechenden Methoden. Jetzt ist natürlich nichts zur Verfügung gestellt für diesen Server, deswegen zeigt er nichts an. Ich kann hier mal einen Account hinzufügen für POP3, von mir aus GMX. Passwort und Host. Und nun kann ich ansehen, ja, was unterstützt denn der Server an Sicherheitsoptionen. Ich kann ja da irgendwas auswählen, wenn das falsch ist, funktioniert es einfach nicht. Ich klicke drauf, warte es ab, der connectet sich zu dem Server, zeigt mir an, ja, SSL ist möglich und APOP. Er zeigt immer das sicherste von den Optionen an. Dann klicke ich einfach auf OK, habe den neuen Account und kann jetzt dort meine Mails lesen. Okay. Geschwindigkeit. Hier in diesem Ordner sind 5000 Mails, ist noch nicht so viel. Wenn ich draufklicke, fast sofort sind die Mails vorhanden. 9.50 Uhr kam die letzte KDE-CVS-Mail. Wenn ich es nicht nach Datum, sondern nach Sender, ich möchte jetzt sehen, was der Frank alles noch gemacht hat, dann kann ich die 5000 Mails innerhalb von Sekunden sortieren. So. Nun zu den Features und Tools, die für den Entwickler zur Verfügung stehen. Ja, es kann passieren, dass man ziemlich lange vor dem Rechner sitzt, besonders wenn man bei KDE mitprogrammiert. Da können schon mal ganze Nächte draufgehen. Die Portierung von KDE auf Qt Version 3 hat diesen Qt Designer uns beschert. Früher war er noch ein relativ einfaches Tool. Inzwischen ist er eine komplette Entwicklungsumgebung geworden, mit eingebautem Editor, mit Code Completion und Code Folding. Er hat Custom Widgets durch Plugins, das bedeutet, Sie haben alle KDE Widgets, das sind diese Buttons, das sind Dialoge, alles was in den KDE Libraries vorhanden ist, durch Plugins im Qt Designer vorhanden und volles Projektmanagement. Ich starte ihn einfach mal. Ah, ich glaube, ich habe da irgendwie gestern Mist gebaut und der es geht. Jawohl. Sehr schön. Oh je. Da legen wir einfach erstmal ein neues Projekt an. Ich möchte einen Dialog, genau. Hier sind die Eigenschaften von den einzelnen Dialogen. Wer von Ihnen kann Qt programmieren inzwischen? Oh oh. Dann gehe ich darauf nicht ein. Dann werde ich Ihnen später noch etwas mehr zeigen. Wo ist die Maus? Wenn Sie KDE entwickeln, dann haben wir inzwischen ein Tool, das sich Bugbuster nennt, mit dem es sich hervorragend arbeiten lässt und vor allem diese Flut an KDE Bug Reports sich bewältigen lässt. Wir haben, glaube ich, für den Conqueror inzwischen 1000 Bug-Reports gehabt. Wenn man die sich einfach so ansieht, dann, glaube ich, ist man relativ überwältigt. Normalerweise funktioniert das, wenn man nicht auf KDE-Bugs oder Conk-Bugs eingetragen ist, dass man nach bugs.kde.org geht, dann das Paket Conqueror eintippt. Ups. Das kann passieren. Ich habe dieses KDE ohne Debugging-Symbole kompiliert und mit unserer eigenen malloc-Library erstellt. Ich hoffe, das macht nichts. Ein Versuch ist es noch wert. Ja, sehr komisch. Tja, das Internet lässt warten. Okay, irgendwann wird er schon fertig werden. Ich starte jetzt den Kabakbuster auch gleich. Man kann hier auswählen, ja, was für ein Paket möchte ich. Zum Beispiel den Conqueror. Ist das Netz vielleicht gerade am Ende? Das ist schlecht. Sieht aus, als wäre das auch was für später. Na gut, kann man nichts machen. Schade. Also eine übersichtliche Anordnung der Bug Reports hat man. Im oberen Teil, den Sie gesehen haben, da werden die Header der Bug Reports und das Subject angezeigt. Man hat ein einfaches Bearbeiten von den Bug Reports. Man kann sie schließen, beantworten. Man kann verschiedene Bug Reports zusammenfügen, da die meisten Leute ja bugskde.org nicht lesen, kann es schon mal passieren, dass Duplikate oder sogar 5, 6 Bug Reports für den gleichen Bug reinkommen. Man kann antworten an bugskde.org oder privat an den Sender des Bug Reports. Aber es fehlt leider noch was. Ich denke, ist ganz klar, es fehlt ein Knopf Fix Bug, um das Programm komplett zu machen. Oje, ohne Internet ist es natürlich sehr schlecht, aber wir haben dieses KDE Software Development Kit im CVS von KDE. Zum einen CVS Check. Wenn Sie mit CVS schon mal gearbeitet haben, dann wissen Sie, Sie machen irgendwelche Änderungen. Sie wissen nicht mehr genau, was haben Sie denn vor 2 Tagen geändert, was muss ich noch committen, was ist überhaupt nicht in Synchronisation mit dem CVS-Server. Sie tippen CVS-Check, Sie brauchen keine Internetverbindung und bekommen gezeigt, was habe ich geändert. Ich werde die Skripts gleich vorführen. CVS-Last-Change zeigt die letzte Änderung an einer bestimmten Datei an, die vorgenommen wurde. Sie zeigt den Commit an und sie zeigt den Kommentar an. CVS-Blame, das zeigt das komplette File an, mit CVS Annotate und zusätzlich im Conqueror die ganzen Kommentare. Das zeige ich jetzt auch nochmal, das kann man nämlich schlecht so erklären. Das kann ich nicht zeigen. Das ist gemein. Das Netz geht aber. Okay, neu laden. Das verstehe ich nicht. Hat der Lynx einen Cache? Das weiß ich jetzt allerdings auch nicht. Ah, okay, geht wieder. Dann, whoops. Werde ich das Ding mal killen. Ach, wollte ich gar nicht. Und bugskde.org scheint nicht vorhanden zu sein. Ja, daran liegt es. Bugskde.org ist down. Okay, es sind wahrscheinlich wieder zu viele Bug-Reports reingekommen. Aber das ist schön, dass CVS geht. Ich gehe einfach mal nach KDE Base und in den Source vom Conqueror. Normalerweise, wenn Sie jetzt, gibt es diese CVS-Kommandos, Sie können div eintippen, aber dummerweise müssen Sie jetzt auch die Revision eingeben. Keine Ahnung, was die letzte Revision von Conqueror war. Ich kann CVS Last Change verwenden. Dann kann ich schauen, was gibt es denn alles. Zum Beispiel von den Conqueror Views. Und dann zeigt er mir an, Ach, ich habe GOG nicht installiert. Sollte aber trotzdem funktionieren. Nee, dadurch hatte die Vision nicht. Macht nichts. Ich bekomme trotzdem die letzte Änderung. Okay. Jetzt gibt's dieses schöne Skript CVS Blame. Das, Moment. Was den Conqueror startet und in einer HTML-Datei anzeigt, wer die letzten Änderungen gemacht hat, was der Kommentar war und wie die Revision aussieht. Hier habe ich das komplette File im Conqueror. Links steht, wer die Änderung gemacht hat, welche Revision, und es steht der Kommentar dort. Ich kann irgendwo hingehen, ich habe einen Bug gefunden in ja, der Zeile hier. Ja, wer war denn das? Das war der Simon. Warum hat er denn das gemacht? Sehe ich sofort. Dann CVS changed, check, zeigt an, was alles geändert ist auf der Platte. Man hört die Platte rattern. Ich habe nichts geändert. Ich kann reingehen ins Conk View und irgendetwas ändern. CVS check aufrufen und er zeigt mir, modified ist das Conk View. Damit weiß ich, mit CVS diff sehe ich dann, was habe ich geändert. Das muss natürlich wieder zum Server connecten, deswegen dauert es ein bisschen. Und das würde mir dann die Zeile anzeigen. Okay. Weiterhin haben wir Fix Includes. In KDE gibt es sehr, sehr viele Headers. Man fängt an, irgendwas zu implementieren. Man verwendet einen Header und schmeißt hinterher die Funktion wieder raus. Fix Includes findet alle nicht verwendeten Header und schmeißt sie raus, womit die Kompilierungszeit oder die Übersetzungszeit von KDE drastisch reduziert werden kann. Vor allem auf langsamen Maschinen. Wer mit Emacs oder Vim arbeiten möchte, der hat in KDE SDK Scripts zwei sehr schöne Scripts, vor allem für den Emacs, die sehr viel Zeit sparen. Mit dem Emacs gibt es Funktionen wie, ich gehe mit dem Cursor auf eine Funktion, die nicht kompiliert, tippe F10 und bekomme oben automatisch hinzugefügt die fehlenden Header für diese Funktion. Ich kann im Emacs von einer Implementierung in den Header springen und umgekehrt und jede Menge weitere Features, die die Zeit sehr, sehr reduzieren. Ja, ich weiß nicht, die wenigsten kennen dieses Tool. Es ist seit 2 Jahren in der Entwicklung von Julian Sevard, Walgrind. Es ist ein Memory-Debugger. Und ich würde sagen, es ist der Memory-Debugger schlechthin. Er ist geeignet für alle Art von C und C++-Programme. Und er ist ursprünglich zwar nicht, aber inzwischen für KDE geschrieben und mit KDE getestet. Da KDE ein sehr komplexes System ist, KDE Base und KDE Lips allein haben 1,5 Millionen Zeilen, kann es natürlich immer mal passieren, dass Fehler auftreten, die damit gefunden werden können. Besonders gut findet es Speicherlöcher, Memory Leaks, das heißt Pointer, die nicht mehr referenziert werden, wo keine Referenz mehr da ist, die einfach so im Speicher rumhängen und nicht aufgeräumt wurden. Findet unerlaubte Speicherzugriffe, was meistens in einem Crash resultiert. Wenn Sie zum Beispiel einen Pointer mit Delete schon aus dem Speicher entfernt haben, ihn nicht auf Null gesetzt haben und später wieder darauf zugreifen und es aus Glück nicht crasht, was sehr oft passiert, so findet Walgrind diese Positionen. Und was natürlich was ohne dies nicht möglich wäre, es zeigt die Position im Code an und einen Backtrace, egal ob das Programm gecrashed ist oder nicht. Sie müssen also nicht unbedingt GDB starten. Naja, weiterhin haben wir natürlich Tools für Übersetzer, für Leute, die nicht in C++ programmieren können oder wollen. Es ist die Internationalisierung. Inzwischen wurde KDE in über 50, ich glaube für KDE 3, in über 60 Sprachen übersetzt. Manche Sprachen werden nur von einer einzigen Person übersetzt, daher sind sie nicht komplett vollständig, meistens nur KDE Lips und KDE Base. Das Tool schlechthin dafür ist natürlich KBabel, auch in KDE SDK. Der Übersetzer braucht eigentlich nur dieses. Er lädt die PO-Datei rein in KBabel, bekommt die Strings angezeigt, die übersetzt sind, die noch nicht übersetzt sind und die inzwischen geändert wurden. Er kann sie bequem editieren und ansehen. KBabel stellt ein K-Part, also ein Plugin für den Concorder zur Verfügung, mit dem Sie einfach auf, auf die PO-Datei draufklicken und den kompletten Inhalt angezeigt bekommen. Falls jemand der englischen Sprache nicht so mächtig ist oder nicht weiß, worum es geht, der bekommt am Anfang von KBabel eine grobe Übersetzung präsentiert. Und KBabel kann Diffs, also Unterschiede, zu älteren Übersetzungen anzeigen, wenn ich nicht mehr weiß, ja, was wurde geändert und wann wurde es geändert und war es korrekt, dann zeigt es KBabel sehr komfortabel mit Farben an. Aber für den Entwickler ist es meistens unverständlich, also ich kenne mich wenig damit aus. Wir haben in Nürnberg letzte Woche ein Bugfixing-Meeting gehabt und mir konnte kein Entwickler zeigen, wie es funktioniert, bis auf einen, der das programmiert hat. Hier oben ist der Originalstring normalerweise zu sehen, hier unten der übersetzte String. Ich kann jetzt einfach im KDE CVS, wo habe ich die letzte PO-Datei, im KDE i18n, also i18n heißt Internationalisierung, auswählen, wo möchte ich das denn hin? Ich möchte die deutschen Übersetzungen machen. Und zwar die Dialogboxen, die Strings in den Menüs und so weiter. Dann kann ich mir auswählen, ja, für was möchte ich denn übersetzen? Ich will den Conqueror. Dann gehe ich nach KDE Base, suche mir den Conqueror, oder auch nicht, sondern lasse ihn mir gleich anzeigen. Und dann bekomme ich die einzelnen Strings vorgesetzt. Location ist hier mit Dokument übersetzt. Klingt komisch. Dann kann ich nachschauen, was ist denn der Kontext? Hier wird angezeigt, der aktuelle Eintrag. DRC-CPP habe ich noch immer nicht rausgefunden, wozu es gut ist und was es ist. Aber zum Glück gibt es da diese i18n-Hilfeseite für KDE, wo jede Menge Dokumentation auch drauf ist. Ich kann dann einfach zum nächsten String gehen. Das war falsch, das war das Ende. Mit Page Down auf der Tastatur komme ich zum nächsten Eintrag. Go wird mit GE2 übersetzt. Die Strings sind alle fertig übersetzt. Denn normalerweise leuchten sonst diese Buttons hier auf, wenn der String nicht richtig übersetzt ist. Also faulty heißt natürlich falsch, untranslated heißt, es gibt noch überhaupt keine Übersetzung und fuzzy heißt, ja, es war mal übersetzt, aber es wurde irgendwann im CVS geändert durch einen Entwickler und der Übersetzer muss jetzt hergehen und seine Übersetzung anpassen. Deswegen gibt es diese Message Freeze kurz vorm KDE-Release, damit man natürlich nicht die Übersetzer zur Weißglut bringt. So, Moment, wie komme ich jetzt hier zum Ende? Okay, ich habe natürlich wieder auch für KBabel nur 4 Features aufgezeigt. Die Liste füllt ungefähr 3 Webseiten, was KBabel allein alles kann. Wie gesagt, es ist das komplette Tool für den Entwickler. Tja, das war's auch schon von meiner Seite. Ich hoffe, Ihnen hat's gefallen. Was jetzt natürlich noch ansteht, ist, wenn Sie entwickeln wollen, die www.kde.org Homepage und die developer.kde.org Seite, wo Sie Dokumentationen, weitere Tools, Tutorials und so weiter zu KDE finden. Tja, Dankeschön. Ich denke, wir haben noch Zeit für Fragen. Wenn Sie irgendwas sehen wollen, wissen wollen, ja?
Ich würde mich mit 2 Fragen mal melden. Vor die erste, die komplette KDE 3.0 übersetzt, vielleicht an dem System, was Sie kennen, können Sie das etwa angeben?
Die Zeit dafür? KDE Base ungefähr 100 Minuten, KDE Lips ungefähr 70 Minuten auf einem Pentium 2 400 mit 192 MB RAM. Allerdings muss man dafür Enable Final einstellen in der Konfigurationsoption. Das heißt, es werden alle Dateien für eine Library in eine Datei reingesetzt und die wird dann auf einen Schlag kompiliert. Das heißt, es fällt weg, 10-mal, 20-mal, 30-mal denselben Header einzulesen, neu zu kompilieren und in den Speicher zu laden. Und es wird ein klein wenig besser optimiert. Insgesamt, wenn ich KDE Graphics, KDE Multimedia, KDE Netzwerk und die KDE Utilities kompilieren will, dann sitze ich meistens so 5-6 Stunden.
Kann das sein, dass diese Option, die Sie angeben, wirklich so wesentlich ist?
Ja, KDE Ellipse. Ja, gut, wie viel Speicher haben Sie?
128.
Okay, dann liegt es am Prozessor. Es ist so, diese Option ist drastisch. Bei mir erhöht sich die Zeit von 70 auf ca. 110 Minuten ohne Enable Final allein für KDE Ellipse.
Und die zweite Frage ist, unabhängig jetzt von der Konfigurzeit, gibt es irgendwie eine Möglichkeit, sich als zweiter Benutzer in dem Rechnungssystem, wo KDE läuft,
ja, also hier laufe ich jetzt oder hier läuft das Programm. Ich muss allerdings auf die Konsole gehen, es geht nicht anders. Hier habe ich mich eingeloggt vorher. Ich nehme einfach Root. Tippe Start X ein und als Option Doppelpunkt 1. Normalerweise läuft es auf Port 0 oder auf Port 6000 und dass ich die 1 gibt an, dass jetzt auf Port 6001 ein X laufen soll, also vom Netzwerk her. Und auf Konsole 8. Und dann startet KDE. Hoffentlich. Ja, ich habe es konfiguriert. Startet mit dem Personalizer. Ja. Und es geht natürlich alles wie vorher. Ja, jetzt ist natürlich der Sound nicht vorhanden, weil das andere KDE schon Device DSP besetzt hat. Okay. Weitere Fragen? Ja?
Wie fertig ist das KDE 3.0? Was muss man in die nächste Distribution packen? Rechercapture wird wahrscheinlich in die nächste Distribution packen. Und hier interessiert sich auch schon einiges.
Ja, also wir haben noch 2 Wochen geprägt. Die schlechte Nachricht ist, dass SUSE morgen anscheinend KDE 3 schon packen will. Es wird sich damit nicht gerade viele Freunde machen. Ich kenne im Conqueror inzwischen noch 3-4 Bugs, die ihr Bugs nennen würdet, die aber unimplementierte Methoden einfach nur sind. Und die eigentlich lebensnotwendig ist für den Rest von KDE 3.0. Wird noch eine Woche dauern. Danach ist komplett Freeze, dann eine Woche Packaging und Testing und dann sollte es released werden. Ich habe gestern irgendwo eine Mail gelesen, dass ein paar gesagt haben, ja, wir wollen noch 2 Wochen mehr. Ja? Aus was? Ich hab's. Entschuldigung. Ja, klar. Ja. Ja, das Drag and Drop stimmt. Es ist wenig an der Oberfläche geändert worden für KDE 3, aber viel in den Internas. Ich kann auf eine Webpage gehen. Ich kann einen Editor öffnen. Ich kann den Text selektieren und mit der mittleren Maustaste hier einfügen. Okay. In StarOffice? Oh, keine Ahnung, das habe ich jetzt hier nicht installiert. Aber Mozilla ist, denke ich, gleichwertig. Weiß ich nicht, ob es gleichwertig ist. Okay, Mozilla dauert natürlich, bis es startet. Ich kann den Text selektieren und hier einfügen. Ebenso in der URL-Bar oben. Ich möchte dieselbe Seite anzeigen wie hier. Ich selektiere den Text mittlere Maustaste, Return, und schon ist die KDE-Org-Seite auch hier. Ja. Ich weiß nicht. Ich habe KDE2 schon sehr, sehr lange nicht mehr benutzt. Deswegen habe ich mich inzwischen an viele Features gewöhnt und weiß gar nicht, dass die neu sind für KDE3. Okay, sonst noch Fragen? Ja? Ich weiß jetzt nicht, ob ich es installiert habe, und ich habe es noch nie konfiguriert, um ehrlich zu sein. Ich benutze immer Samba für die Konfession. Ich probiere es einfach mal aus, was passiert. Oh, ich habe die deutsche Tastatureinstellung nicht. Das ist wahrscheinlich auch neu. Ich weiß es nicht. Es gibt inzwischen diese Keyboard-Layouts. Ich kann auswählen, was ich für eine Tastatur habe. Deutsch. Ich möchte No Dead Keys. Und ich habe 105 Tasten von Intel. Ich drücke auf Apply. Und schon sollten die normalen Tastenkombinationen wieder funktionieren. Ach, ich habe den Doppelpunkt vergessen. Ich weiß jetzt nicht, ob man für dieses Lisa noch irgendwie ein anderes Programm installieren muss. Wie gesagt, ich habe es nie verwendet. Keine Ahnung. Tut mir leid. Da müssen Sie eine Mail an, ja, am besten KDE die Welt schreiben. Ja? Der hinten zuerst? Nur noch UTF-8. Die Übersetzer, die mit dem KI-Bubble zum Beispiel arbeiten, die müssen sich allerdings um die Codierung nicht mehr kümmern, weil das automatisch läuft. Allerdings, alle Konfigurationsdateien, alle Übersetzungsdateien, alle Textdateien werden in UTF-8 gespeichert. Weitere Fragen? Ja? Das liegt an dem CUPS, denke ich. Und wenn Sie CUPS verwenden, dann werden die Quotas auch akzeptiert und eingetragen. Ja, bitte? Der hat 800 MHz. Tja, wenn sonst keine Fragen mehr sind. Noch eine? Ja? Sehr schön. Schade, dass ich, also vielleicht, ich weiß nicht, ob es lange dauert, aber ich würde es sehr gerne ausprobieren. Da ich zum Glück Debian hier habe, müsste das, ja gut, jetzt weiß ich nicht, wie das Paket heißt. Ich glaube S-Office oder so. Nichts. Wenn irgendjemand da ist, der weiß, wie das Paket heißt. Star Office? Gibt's noch nicht. Schlecht. Na gut. Es gibt in KDE inzwischen diesen Kaliber hier unten. Den gab es vorher auch schon. Mit Qt 3.0 wurde das Clipboard-Management wieder so, wie es früher unter X war. Man hat zwei Clipboards, einmal die Selection, die mit der Maus passiert, und einmal die Selection, die mit Ctrl-C passiert. Das sind zwei getrennte Clipboards, die es gibt. Für manche Benutzer wird es sehr, sehr ungewohnt sein. die sollten dann beim Kaliper auf Konfiguration gehen und sagen, Synchronize Contents of the Clipboard and the Selection. Damit wird, wenn ich etwas selektiere in KDE, ach so, da kann man nicht selektieren, der Inhalt ins Clipboard für die Selektion und das Clipboard kopiert. Damit wird es nach dem Selektieren der Maus auch mit Ctrl-V zur Verfügung stehen. Ich habe es meistens aus. Was ich jetzt noch nicht gezeigt habe, ist der Cache im Dateisystem, und noch so ein paar andere Kleinigkeiten. Ich weiß nicht, ob Sie noch was sehen wollen. Wir haben noch 10 Minuten Zeit, wenn ich mich nicht irre. 5 Minuten? Ah, okay. Ansonsten, ja? 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 Nee, ich benutze für Bug Reports meistens Mail, weil ich in ein paar Paketen eingetragen bin, wo ich per Mail die Bug Reports bekomme, und falls ich für einen Conqueror arbeite, benutze ich den Bugbuster. Es ist einfach recht komfortabel im Gegensatz zu dem Kommandozeilentool, wo ich ansonsten die Konsole sehr liebe. Ach, Sie meinen für Debian? Das habe ich noch nie gemacht. Das weiß ich nicht. Also momentan kann man es, glaube ich, nur für KDE. Aber, ja, keine Ahnung, weiß ich nicht. Gut, dann danke ich Ihnen für die Aufmerksamkeit. Ach genau, also wenn jemand programmieren kann, ich weiß es ja nicht, ich würde heute Nachmittag gegen 3 Uhr die Internas von den KDE Libraries erklären, wie CalParts funktioniert, was sich geändert hat in der Technologie auf KDE 3 hin und wie man den QDesigner verwenden kann, möchte, falls Sie Interesse haben. Dankeschön.